Es tut gut, wieder hier zu stehen. Ich freue mich, in eure Gesichter zu sehen. Und heute Morgen habe ich mal so überlegt, wie lange das wohl her ist und bin auf 27 Monate gekommen. Eine ganz schöne Zeit. Ich war vorhin sehr bewegt von Ulrikes Worten und ich merke, wie sie ringt und wie sie schildert, dass ihr auch als Gemeinde ringt. Dass ihr versucht zu gestalten, aber dass das gar nicht so einfach ist. Und so geht es uns ja oft im Leben, nicht nur beim Thema Gottesdienst. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie wir unser Leben führen. Und ich habe meine Predigt überschrieben, Leben oder gelebt werden. Wie sieht's bei mir aus? Und irgendwie kann ich nicht anders, als ganz am Anfang anzufangen. Und das ist in der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27 und 28. Da steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. So denkt Gott über uns und das gibt er uns mit. Wir sollen herrschen. Und wir tun das. Als Menschen herrschen wir und wir machen untertan. Wir beuten aus. Die Erde, einander, uns selbst. Und vermutlich sind wir uns einig, wenn ich sage, dass wir es besser machen könnten und sollten. Aber bei der Frage, was denn passieren müsste, da herrscht Ratlosigkeit. Und das ist jetzt noch ein größeres Thema, als einen Gottesdienst zu reformieren. Und wir merken, wie viel Spannung und wie viel unterschiedliche Meinungen und Ideen da drin stecken und jeder auch versucht, sein Ziel zu erreichen. Wie soll das gehen, gemeinsam zu bebauen und zu bewahren? Mancher hat aufgegeben und er begnügt sich damit zu warten, dass Gott dem Treiben ein Ende macht. Und er hat es versprochen und er wird das auch tun. Aber bis dahin gilt der Auftrag zu bebauen und zu bewahren denn nicht trotzdem? Die Frage ist also, was können wir tun, um diesen Auftrag an uns umzusetzen? Und so möchte ich in dieser Predigt dafür plädieren, damit zu beginnen, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Denn das habe ich auf jeden Fall in der Hand. Ich kann niemanden sonst ändern, aber ich kann mich ändern. Was wäre, wenn wir sagen würden, für mein Leben und für das, was ich gestalte, bin ich selbst verantwortlich? Und was könnte geschehen, wenn wir aufhören würden zu sagen, man müsste, und stattdessen sagen, ich werde? Wohin kämen wir, wenn wir gestalten würden, was in unserer Macht steht, statt auf Frau Merkel, auf die Finanzmärkte und das Wetter zu schimpfen? Oder auf Bruder Wilson und den Arbeitskreis Gottesdienst? Was braucht es also, damit wir mutig bebauen und bewahren? Ich habe ein Beispiel, auch wieder aus dem Alten Testament, gewählt von einem jungen Mann, der die Qualitäten hat, die es braucht, um so ein Leben zu führen. Selbst zu leben, statt gelebt zu werden. Den Text schlacht bitte mit mir auf. In 1. Mose 39 steht der. 1. Mose 39 und ich lese die ersten 6 Verse. Die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Sie verkauften ihn an den Ägypter Potiphar, den Hofbeamten des Pharaos, und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef und ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gut gelingen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphars Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Ich möchte mit euch in dieser Predigt die drei Freiheiten anschauen, die dieser Sklave Josef, der Unfreie, nutzt, um zu bebauen und zu bewahren. Und jeden dieser drei Abschnitte möchte ich mit einer Frage an dich beenden. Und ich bitte dich, stell dich dieser Frage. Stell einen Abgleich zu deinem Leben her. Vielleicht fordert dich manches heraus von dem, was ich hier sage. Stell dich. Finde deinen eigenen Umgang damit. Und wahrscheinlich regt sich auch Widerspruch bei manchen. Dann lass uns drüber reden. Und wir werden beide davon lernen und es wird uns gut tun. Und vielleicht ist dir manches bekannt und du praktizierst das. Das ist großartig, wir sind uns einig. Also, die erste Freiheit, die Josef nutzte, ist die Freiheit zu wählen. Wie viel Wahlbeteiligung? 30%? Leben passiert nicht einfach. Es wird sorgsam oder eben auch nicht sorgsam von mir gestaltet. Josef macht genau das. Die Frage ist, ob ich diese Verantwortung übernehme oder ob ich versuche, sie abzuschieben. Und Gelegenheiten dazu gibt es genug. Ich kann es auf die Großeltern schieben, die mir schließlich ihre Gene mitgegeben haben. Die Gene. Ich kann ja nicht anders. Oder ich schiebe es auf die Eltern, die mich erzogen haben. Die Umstände, das Wetter, Ausreden gibt es genug. Und dann sage ich, ich kann ja gar nicht anders, als genau so oder so zu handeln. Ich werde dazu getrieben. Aber es gibt einen anderen Ansatz, als nur zu reagieren. Viktor Frankl hat ihn formuliert. Ist ein sehr beeindruckender Mann, ein Wiener Jude, Arzt, Psychologe. 1942 wurde er ins KZ interniert. Mit ihm seine ganze Familie, seine Eltern, seine Brüder, seine Frau sind dort gestorben. Er und seine Schwester haben überlebt. Aber er selbst wurde gefoltert und erniedrigt. Und eines Tages, nackt und allein in einem kleinen Raum, begann er zu begreifen, was er später die letzte Freiheit nannte. Er konnte in seinem Inneren selbst entscheiden, wie sich all das, was er dort erlebte, diese Misere, auf ihn auswirkt. Und ganz offensichtlich hatte er nicht viel Freiraum, nicht viel Wahlfreiheit. Er wurde gelebt. Wenn nicht er, wer dann? Und doch, sagt er, gibt es zwischen den Umständen, in denen ich stecke, zwischen den Reizen, die auf mich einströmen und meiner Reaktion darauf, eine Freiheit. Und diese Freiheit ist meine Freiheit, selbst zu entscheiden, was ich damit mache. Und so nutzte er seine Erinnerungen an bessere Zeiten und seine Vorstellungskraft, die ihn über das Ende des Krieges hinausbrachte. Und er projizierte sich in den Hörsaal und stellte sich vor, wie er vor seinen Studenten steht und ihnen seine Erkenntnisse weitergibt. Und schließlich sagt er, ich habe in diesen Momenten mehr Freiheit erlebt als die, die mich bewacht haben. Also seine große Erkenntnis, und ich finde die beeindruckend und so fundamental, ist, zwischen Reiz und Reaktion habe ich als Mensch die Freiheit zu wählen, was ich damit tue. Wenn wir diese Freiheit nutzen, haben wir die Chance, Dinge zum Positiven zu verändern. Auch dann, wenn der Spielraum scheinbar minimal ist. Das Gute an der Sache ist, dass genau dieser Spielraum je größer wird, je mehr wir ihn nutzen. Das heißt, wenn wir ihn nehmen, so klein auch ist, führt es dazu, dass wir schließlich selbstbewusst und selbstbestimmt Ziele verfolgen, Leben gestalten. Unser Beispiel Josef. Josef war der Lieblingssohn seines Vaters Jakob. Er wurde bevorzugt behandelt, er genoss ein reiches Leben. Und nun stellt euch vor, wie er da in Ägypten auf dem Feld steht. Fernab der Heimat, keine Privilegien mehr, nicht einmal Rechte. Wer ist verantwortlich für seine Lage? Wie geht er damit um? Die Bibel berichtet nicht viel aus dieser Zeit, nur dass ihm alles glückte und dass Gott ihm half, dass er sehr schnell Karriere im Haus des Potiphar machte. Für unser Thema gibt es hier einen einfachen, aber wesentlichen Knackpunkt, nämlich: Bevor mir etwas glücken kann und bevor mir Gott helfen kann, muss ich es tun. In seiner Lage entschied sich Josef offensichtlich nicht fürs Jammern. Stattdessen nutzte er seinen Freiraum und übernahm Verantwortung. Er fing an zu gestalten und sein Freiraum wuchs. Und nun die angekündigte erste Frage an dich. Gab es in deinem Leben in den letzten Wochen eine Situation, in der du dich getrieben gefühlt hast? Ohnmächtig? Als Spielball? Nimm dir ein wenig Zeit und hol dir mal so eine Situation vor Augen. So detailliert wie möglich. Ich weiß, dass die Zeit hier nicht ausreicht, um das gut zu durchdenken. Aber dann macht euch vielleicht eine Notiz und setzt euch zu Hause nochmal ran. Wir kommen gleich darauf zurück. Aber vorher die zweite Freiheit, die Josef nutzte. Es ist die Freiheit, meine Worte zu wählen. Und es ist eins der wichtigsten Dinge, die wir wählen können. Wir können wählen, was wir sagen. Unsere Sprache zeigt auch sehr genau und sehr gut, wie wir uns selbst und unsere Umwelt sehen. Menschen, die Verantwortung für ihr Leben tragen, sagen: Ich kann, ich werde, ich will. Wer sich dagegen als Spielball der Gewalten und Umstände sieht, der wird sagen: Ich kann nicht. Ich muss. Wenn doch nur. Solche Menschen glauben, dass sie nicht für das verantwortlich sind, was sie sagen. Sie denken, sie hätten keine Wahl. Durch die Sprache wird das sehr schnell, sehr klar. Was würde also passieren, wenn wir unsere Sprache ändern würden? Wenn ich sagen würde: Ich arbeite noch 3 Wochen und dann mache ich Urlaub, statt: Oh, ich muss noch 3 Wochen arbeiten, dann endlich Urlaub. Ich kann sagen: Ich kann keinen Kuchen backen. Ich könnte aber auch sagen: Mir ist noch nie ein Kuchen gelungen, aber ich werde es lernen. Ich könnte sagen: Ja, wenn die Sonne scheinen würde, dann hätte ich bessere Laune. Ich kann aber auch sagen: Es regnet. Wo ist meine Jacke? Ich gehe raus. Was wir sagen, hat einen immensen Einfluss darauf, wie wir uns entwickeln. Es hat Macht. Im Neuen Testament, Jakobus Kapitel 3, wird das so schön auf den Punkt gebracht. Ich möchte den Text lesen. Jakobus 3, Vers 2 bis 5. Da steht: Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingen würde, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul und beherrschen sie damit. Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. Genauso ist es mit der Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Wer seine Zunge im Zaum hält, kann seinen ganzen Körper beherrschen. Das heißt nicht nur zu schweigen. Das heißt zu gucken, was ich sage. Wer seine Zunge beherrscht, der gestaltet sein Leben. Das steht hier. Wie macht das Josef? Erinnert ihr euch, wie Josef eigentlich in seine missliche Lage gekommen ist, als Sklave zu enden? Man kann es so zusammenfassen. Er hatte seine Zunge nicht im Griff. Es wird von ihm berichtet, dass er seine Brüder bei ihrem Vater verleumdet. Er petzt als 17-Jähriger. Es wird erzählt, dass er großspurig in der Familie von seinen Träumen erzählt. Alle verbeugen sich vor ihm. Der Vater, der Patriarch auch. Und alle sind sauer. Und mit seinen Worten macht er schließlich seine Brüder so wütend, dass sie ihn umbringen wollen und dann doch nur als Sklaven verkaufen. Und in der Situation, in der wir ihn beobachten, scheint er daraus gelernt zu haben. Es wird nicht berichtet, was Josef sagte, als er das erste Mal als Sklave vor seinem Herrn stand. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er gejammert hat, dass er gesagt hat, Mann, das ist alles ein Riesenirrtum, ich bin ein Fürstensohn, ich kann nichts dafür, meine Brüder sind schuld. Hast du noch deine Situation vor Augen, die du dir gerade mal in Erinnerung holen solltest? Nimm dir noch mal ein bisschen Zeit und frag dich, was du in dieser Situation gedacht oder gesagt hast. Was verraten deine Worte über deine innere Haltung? Die dritte Freiheit, die Josef nutzte, ist die Freiheit, sich dort zu engagieren, wo er Einfluss hat. Wir haben Kontrolle über drei Dinge in unserem Leben, mindestens. Nämlich über das, was wir denken. Die Gedanken sind frei, sagt der Volksmund. Und das ist genau dieser Punkt, den Viktor Frankl auf den Punkt gebracht hat. Zu entscheiden, wie ich mit den Dingen umgehe, die mir passieren. Freiheit zu denken. Ich habe die Freiheit, über das, was ich sage, zu entscheiden. Und schließlich auch die Freiheit, zu entscheiden, wie und wo ich mich verhalte. Bei den Problemen und Herausforderungen und Chancen, denen wir täglich begegnen, können wir dabei zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist unser Interessenbereich. All das, was ich so sehe und höre in den Medien, Social Media, im Leben anderer Leute, in der Welt, was mich interessiert. Und ein kleiner Teil dieses Interessenbereiches ist mein Einflussbereich. Das um mich herum. Der Bereich, in dem ich etwas bewirken kann. Menschen, die die Verantwortung für ihr Verhalten wegschieben, konzentrieren sich vor allen Dingen auf ihren Interessenbereich. Die Staatsverschuldung, den Terrorismus, die Flüchtlingsströme. Und sie richten ihre Aufmerksamkeit auf Dinge, auf die sie keinen Einfluss haben. Selbstverantwortliche Menschen auf der anderen Seite konzentrieren sich auf das, was in ihrer Macht steht und packen genau dort an. Sie konzentrieren sich auf ihren Einflussbereich und gestalten dadurch ihr eigenes Leben. Und es geht los mit der Verantwortung für die eigene Gesundheit, für die Karriere, für die Familie, für die Gemeinde, für den Gottesdienst, den ich besuche, den ich mitgestalten kann. Und gleichzeitig hat das, was sie in diesem, ihren Einflussbereich, in ihrem Umfeld tun, Auswirkungen weit darüber hinaus. Jemand, der sein Leben bewusst gestaltet, sich ehrenamtlich für Flüchtlinge einsetzt, nimmt Einfluss auf das, was in der Welt passiert. Und er ist nicht länger Spielball, sondern Spielmacher. Er bebaut und bewahrt. Er tut das, was Gott uns aufgetragen hat. Unser Josef führt seine bewusst gestaltende Einstellung zuerst in den Kerker. Ihr erinnert euch an die Meinungsverschiedenheit mit der Frau Potiphars. Es geht nicht immer alles glatt. Aber auch dort gestaltet Josef weiter sein Umfeld. Sehr schnell wurde er als gefangener Aufseher über die anderen Insassen. Und schließlich steht er vor dem Pharao, um dessen Träume zu deuten. Und in diesem Moment nutzt er wieder die Gelegenheit, um zu gestalten und einen Lösungsvorschlag einzubringen. Genau den möchte der Pharao umsetzen und setzt Josef als zweitmächtigsten Mann im Lande ein. Er soll das tun. Josef gestaltet ganz bewusst das, was er konnte, seinen kleinen Einflussbereich. Und weil er das tat, wurde dieser Bereich immer größer. Vom Feldsklaven zum zweitmächtigsten Mann im Land. Und er bewahrt Tausende vor dem Hungertod, auch seine Brüder, die ihn eigentlich umbringen wollten. Und eine letzte Frage an dich. Nämlich die Frage, wo setzt du deine Energie ein? In der Situation, an die du jetzt schon zweimal gedacht hast, was hast du da getan? Und schließlich, was wirst du tun? Gott hat uns die Erde anvertraut und wir sind Gestalter unseres Lebens. Was wir daraus machen, hängt ganz von uns ab. Wir bestimmen darüber. Ich weiß, dass viele das bestreiten und sie meinen, dass sie nicht das Drehbuch ihres Lebens schreiben könnten, was sie sich wünschen. Und sie bestreiten, dass Erfolg oder Misserfolg von den äußeren Umständen abhängt, nicht von den äußeren Umständen abhängt, sondern davon, wie wir damit umgehen. Sind wir bereit, ein Leben zu gestalten, das mit unseren tiefsten Wünschen und Sehnsüchten im Einklang ist? Egal, wie schwierig wir die Lage einschätzen, glauben wir, dass wir Einfluss nehmen können? Josef übernahm als Sklave Verantwortung für sein Leben und er erreichte mehr als alle freien Männer seiner Zeit. Was hält dich ab, Veränderungen in deinem Leben anzugehen? Du hast doch die Wahl. Wie wäre es, wenn du dein Leben als Kunstwerk betrachtest, das gerade entsteht? Was wäre, wenn jeder Atemzug, jede Handlung Bestandteil eines sich entfaltenden Kunstwerkes wäre? Wenn du Schatten und Licht als Elemente des Ganzen sehen würdest. Und wenn du all das akzeptierst und dich an seiner Schönheit erfreuen kannst. Was können wir tun? Vielleicht ein Experiment. Zum Beispiel das, mal 30 Tage lang an deinem persönlichen Einflussbereich arbeiten und schauen, was passiert. Aber mach's nicht einfach so, setz dich hin, schreib dir auf, wie du dich fühlst am Anfang, was daraus wird. Mach dir ein Tagebuch für das Experiment. Und dann geh kleine Verpflichtungen ein und halte sie. Fang an, Licht zu sein statt Richter, Vorbild statt Kritiker, Teil der Lösung, nicht des Problems. Und wenn Fehler passieren, und sie passieren mit Sicherheit, gesteh sie ein, korrigiere. Hab Mitgefühl mit den Schwächen anderer. Und schließlich ist die Frage nicht, was die anderen tun sollten, sondern es geht um deine Reaktion auf das, was sie tun und das, was du tun willst. Achte auf deine Sprache, sie ist ein guter Indikator. Und wenn der Gedanke aufkommt, dass du ein Problem nicht bewusst beeinflussen kannst, dann mach eine Pause. Denn genau der Gedanke ist das Problem. Ich möchte mit dem Leitspruch der anonymen Alkoholiker schließen. Gott gebe dir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst. Und den Mut, Dinge zu ändern, die du ändern kannst. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen.